für mich ist Verlieren nicht das Gegenteil von Gewinnen, sondern, also das ist auch ein berühmtes Zitat, sondern Verlieren ist Teil von Gewinnen. Weil du musst durchs Verlieren irgendwie durch, um zu große Siege zu feiern.
Das war Tommy Kleppheiß, den ihr in dieser Folge noch häufiger hören werdet, noch länger hören werdet. Und ich hoffe, ihr spürt das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ein Hauch von Sommer geht durch die Basketballnation und womit das zu tun hat, das klären wir gleich. Erstmal ein freundliches Hallo nach München. Robert, ich grüße dich.
Starki, Grüße nach Ludwigsburg.
Danke, danke. Ich hoffe, alles bestens.
Ja, alles bestens. Also in München haben wir ein sommerliches Wochenende hinter uns. Gab gute 15 Grad und du weißt ja, der Münchner sofort mit Sonnenbrille unterwegs. Also da waren die Menschen auf den Straßen. Das war wirklich ein Hauch von Sommer am vergangenen Wochenende.
Im
ganz
Biergarten.
Losgelöst vom Basketball.
Mit Sonnenbrille im Biergarten,
auch dort, oder? Auch dort gab es ein skurriles Bild im Biergarten. Ich bin da mit dem Rad vorbeigefahren. Die Leute saßen im Biergarten, klar, scheint ja die Sonne. Aber direkt nebenan im Biergarten gab es noch diese Eisbahnen fürs Eisstockschießen. Und da waren diverse Menschen auch dabei, bei 15 Grad am Nachmittag Eisstock zu schießen. Also schon. Bisschen ein Bild der Kontraste.
Eisstockschießen. Ich glaube, das ist auch was es ausschließlich in Bayern gibt. Wie heißt das bei euch im Fachbegriff?
Das heißt so.
Eisstockschießen.
Eisstockschießen.
Okay, okay. Ich habe gedacht, da gibt es wieder irgendwie so einen Spezialbegriff, den man nördlich des Weißwurst-Äquators nicht kennt. Aber dann belassen wir es mal dabei.
Du Banause bist ja hoffentlich mit den Regeln vertraut.
Selbstverständlich nicht. Ich kümmere mich in der Hauptsache um Basketball und das wollen wir natürlich auch in diesem Podcast hier. Ich Banause und der Bayer natürlich nebendran. Ruppi hört ihr später auch noch beim Interview. Der ist jetzt aber in dem Hauptteil vorne dran erstmal nicht mit dabei. Sommerlich, ja, war es auch in München. Da können wir auch gleich später nochmal drüber sprechen, sowohl am Freitag als auch am Sonntag. Die Leistung des FC Bayern Basketball werden wir später nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Und damit sagen wir erstmal übrigens ein sportliches Hallo bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wenn ihr mit uns diskutieren möchtet, unsere Social Media Kanäle sind jederzeit offen und selbstverständlich auch unser E-Mail-Postfach mit podcast@big-basketball.de. So, jetzt habe ich das in meinem Kopf auch wieder sortiert. Wir sprechen heute über sommerliche Verhältnisse in der BBL. Es geht mit Tommy Kleppheiß, den ihr schon gehört habt, im Interview um die Ulmer, die ja übrigens im Eurocup ein Do-or-Die-Spiel haben. An der Stelle schon mal der Hinweis, es gibt noch Karten für alle, die aus Ulm kommen oder aus der Ulmer Umgebung. Geht hin, unterstützt Ratio Farm Ulm in diesem Superspiel gegen Juventud Badalona und dann später gehen wir natürlich selbstverständlich auf den BBL-Spieltag ein, mit allem drum und dran, wie ihr das auch sonst kennt. Und zum Schluss sprechen wir über das Frühlingserwachen des FC Bayern Basketball in der Euroleague und die Möglichkeiten, noch in die Play-Ins einzuziehen in den kommenden Wochen. Also, jede Menge Programm, ihr hört das. Wir starten deswegen auch direkt rein. Robert, Länderspielfenster ist zu, die Türe ist offen, um reinzugehen in diesen BBL-Spieltag. Was hast du für einen Spieltag gesehen?
Einen sehr interessanten Spieltag mit schon teilweise richtungsweisenden Duellen, sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller. Wir haben das Topspiel Chemnitz gegen Ulm gehabt, ganz skurriles Ende genommen aus Sicht der Ulmer, die dann einen Freiwurf absichtlich verwerfen. Den hätten sie vielleicht gar nicht verwerfen sollen, 7 Sekunden vor Ende, war vielleicht ein bisschen früh dafür. Dann haben wir im Tabellenkeller ein unfassbar wichtiges Spiel gehabt für die BG Göttingen gegen den Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, gegen die MLP Academics Heidelberg. Wir haben Würzburg, was weiter voll auf Heimrechtkurs steuert in den Playoffs, auch zu dieser späten Saisonphase immer noch unglaublich konstant. Also ein Spieltag, der wirklich viel geliefert hat an Spannung, an guten Basketball und ja Lust auf mehr macht. Und die ersten Duodai-Spiele, du hast es gesagt, im europäischen Wettbewerb, die stehen ja auch schon vor der Tür.
Genau, deswegen haben wir so einen leichten Hauch von Sommer schon bei uns, weil die entscheidenden Spiele in manchen Wettbewerben jetzt schon anfangen. Unter anderem das von Ratio Farm Ulm im Eurocup gegen Juventud Badalona. Ist ja so ein bisschen verstrickter Modus mit einer langen Vorrunde und dann diesen Do-or-Die-Spielen. Aber deswegen haben wir mit Tommy Kleppheiß gesprochen und zwar über eben diesen Modus, ob er auch eher Do-or-Die-Spiele mag, ob er Serien lieber möchte, oder besser findet über die Leistung der Ulmer aktuell, wo er denkt, dass es noch Ausbaufähigkeit gibt, und auch über sein eigenes Shooting-Slump, das er in dieser BBL-Saison hat, im Eurocup dagegen nicht. Ob er dafür eine Erklärung hat, das hört ihr jetzt in den nächsten Minuten. Hier ist das Interview mit Tommy Klepper. Ist viel Spaß dabei. Tommy, lieber Do or Die oder lieber eine Serie über 5 Spiele?
Hat beides seinen Reiz, würde ich sagen. Ich bin eigentlich ein Fan von Serien, aber ja, in den letzten Jahren im Eurocup ist uns Do or Die auch ganz gelegen gekommen eigentlich, und wir haben, glaube ich, ganz gute Spiele abgeliefert in diesen Do or Die-Situationen und auch dieses Jahr im Pokal. Deswegen mag ich beides und freue mich auf ein Do or Die-Spiel morgen.
Kommt euch ja womöglich in dem Fall sogar entgegen. Wie bist du grundsätzlich mit dem Modus des Eurocups zufrieden? Also ich persönlich finde den immer ein bisschen speziell. Erst mit dieser ewig langen Vorrunde, da über 18 Runden haut man sich die Köpfe ein und dann wird alles in einem Spiel entschieden. Jetzt haben sie ja zum Glück später Serien eingeführt wenigstens.
Ja, sie haben es jetzt etwas, glaube ich, schon adjusted, weil da zu viel Gegenwind kam für die 18 regulären Saisonspiele, um dann 2 Mannschaften rauszukicken. Das war meiner Meinung nach auch ein bisschen komisch, aber haben wir auch davon profitiert, als wir Badalona auswärts mal geschlagen haben, als Erster gegen Achter, glaube ich, war das. Also als Achter gegen den Ersten. Und ja, ich finde es jetzt adjusted besser, aber ja, ich weiß nicht, diese 18 regulären Saisonspiele, es ist schon sehr viel und die Load ist dadurch schon sehr hoch auch.
Was muss denn in dem Spiel gegen Badalona gut laufen aus eurer Sicht, dass ihr die schlagen könnt?
Alles. Vor allem müssen wir defensiv, glaube ich, versuchen, das Pick and Roll mit Tomic zu kontrollieren halbwegs irgendwie. Und ja, ansonsten auch im Feliz ein sehr wichtiger Spieler und sie bewegen einfach sehr guten Ball und sind in der Offensive sehr variabel, würde ich sagen. Deswegen kannst du dich halt nicht nur jetzt auf Tomic konzentrieren, sondern weil er durch seine Pässe dann auch eben viele andere Spieler ins Spiel bringt. Und ja, abgesehen davon haben sie noch richtig Qualität. Also es muss alles gut laufen, aber Defensive muss passen.
Du hast die 18 regulären Saisonspiele angesprochen im Eurocup. Und die Load, ist es aber genauso auch ein Vorteil für euch als Mannschaft, bei der es doch einige Umstrukturierungen gab im Sommer, dass ihr mehr Möglichkeiten erhaltet, euch einzuspielen und vielleicht sogar für so ein Play-Up-Setting schon in Form seid?
Ja, natürlich, das hat immer Vor- und Nachteile. Ich denke schon, dass es auch uns phasenweise gut getan hat, dass wir viele Spiele haben, weil du das einfach brauchst, um als Mannschaft dich weiterzuentwickeln und zusammenzuwachsen. Und ja, weil die Competition einfach auch gut ist. Du siehst viele verschiedene Spielstile, verschiedene Verteidigungsvarianten, auf die du dich dann einstellen musst. Und ja, oft, wenn du keine gute Phase hast, ist es dann auch nicht schlecht, dass du schnell in 1-2 Tagen wieder das nächste Spiel hast, worauf du dich konzentrieren musst und nicht so lange jetzt mit der letzten Niederlage oder mit dem letzten Spiel haderst.
Ja, letzte Niederlage, letztes Spiel passt ganz gut auch zum Chemnitz-Spiel, da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Davor war aber noch der Pokal vor dem Länderspielfenster. 2 Do-or-Die-Spiele, ihr habt gegen Alba gewonnen, woraus ihr sicherlich Kraft geschöpft habt, dann gegen Bayern, ja, schon hoch verloren, auch mit 16 Punkten, habt ihr euch da ziemlich schwer getan. Was könnt ihr denn oder was habt ihr als Mannschaft daraus gezogen, was ihr jetzt auch in so einem Do-or-Die-Spiel wie gegen Badalona dann einbringen könnt?
Also wir haben beide Spiele sehr gut gestartet. Ich hoffe, dass wir das morgen dann vielleicht auch wieder schaffen, so mit dieser Intensität rauszukommen. Ja, wir haben aus dem Finale dann gelernt, dass du eben dann nicht nachlassen darfst, sobald du ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nimmst. Wirst du sofort dafür bestraft gegen qualitativ hochwertige Gegner. Ja, und das dürfen wir einfach nicht machen. Du musst wirklich in so einem Do-or-Die-Spiel musst du 40 Minuten alles aus dir rausholen und darfst einfach nicht am Feld verschnaufen. Und ja, wenn du dann die Konzentration hochhalten kannst und wirklich Energie aufs Feld bringst, dann sind es halt auch Kleinigkeiten entscheidend.
Der Vizepokalsieg oder der zweite Platz dort mit euch als Mannschaft in irgendeiner Form was gemacht, dass es euch gezeigt hat, okay, ihr seid trotz des Tabellenstandes eigentlich sehr nah dran an der Spitze?
Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall Selbstvertrauen gegeben, dass wir Alba in einem Do-or-Die-Spiel schlagen konnten. Aber ja, zu viel hineininterpretieren würde ich jetzt nicht. Ich glaube, es war eine schwierige Voraussetzung in München gegen München, nachdem sie das weniger intensive Spiel am Vortag hatten, wo wir dann schon ziemlich müde und ausgelaugt, weil wir einfach gegen Alba alles in die Waagschale werfen mussten, was wir hatten. Aber ja, es hat uns gezeigt, dass wir guten Basketball spielen können, wenn es drauf ankommt, und dass wir auf hohem Level in wichtigen Phasen performen können. Und das ist das Selbstvertrauen, das wir mitnehmen können in dieses Spiel und das wir dann auch brauchen werden.
Von dir gibt es dieses ikonische Bild nach dem Verlust des Finales. Ihr steht da, guckt den Bayern, glaube ich, zu, irgendwie beim Jubeln, und ist von Felix Steiner, und du bist so erleuchtet. Hast du das Bild gesehen? Ist wahrscheinlich keins, das du dir an die Wand hängst, aber ich für mich fand, das hat super krass wiedergespiegelt, ja. Was ihr in diesem Finale erlebt habt, oder?
Ja, es ist, also genau diese Momente gehören zum Sport dazu. Es ist nicht nur, man gewinnt nicht nur immer. Verlieren ist für mich, ich hab's sogar auf Instagram gepostet, glaube ich, das Bild von ihm, sprichst, sensationelles Bild. Felix Steiner ist ein Meister seines Handwerks, also
ja, kann
einer
der
besten Sportfotografen in Deutschland, meiner Meinung nach. Wenn man sich seine Arbeit anschaut, würde ich jedem empfehlen. Gibt's ja auch dieses Meisterbuch von uns, wo man wirklich der erste Ring, wo man wirklich viele Bilder und Einblicke von Felix Steiners Arbeit bekommt, und das ist wirklich, also vor allem wenn man dabei war, natürlich ist es was Besonderes und dann viele Gänsehautmomente einfach auf Bildern festgehalten sieht, aber die Emotionen, die er einfangen kann, ist einfach sensationell, und das hat er auch in diesem Moment gemacht. Und für mich ist es einfach auch eine gute Momentaufnahme, weil man sieht, dass Verlieren zum Sport dazugehört, und für mich ist Verlieren nicht das Gegenteil von Gewinnen, sondern, also das ist auch ein berühmtes Zitat, sondern Verlieren ist Teil von Gewinnen. Weil du musst durchs Verlieren irgendwie durch, um zu große Siege zu feiern. Weil es gibt nur ganz, ganz wenige gesegnete Menschen, die immer gewinnen und die alles auf der Welt gewonnen haben und keine bitteren Niederlagen einstecken mussten. Ja, und deswegen, das ist Teil davon, und dieser Moment gehört genauso dazu, wie eine Trophäe zu stimmen, dass man auch mal daneben steht und zuschauen muss.
Apropos bittere Niederlage, die mussten Stacki und ich und unser dritter Host Robert am Wochenende auch wieder einstecken. Wir haben wöchentlich immer den Typico-Tipp der Woche,
ja,
den wir uns eigentlich Spieltag für Spieltag ein bisschen blamieren. Jetzt am vergangenen Wochenende warst du unter anderem mitschuldig daran, dass das wieder schiefgegangen ist.
Ne? Ja, es tut mir natürlich leid. Ich hätte euch gerne einen richtigen Tipp gegeben.
Wie ist es dazu gekommen, dass wir den Tipp euretwegen unter anderem nicht gewinnen?
Ja, wir haben die erste Halbzeit einfach komplett, wir sind überrollt worden, ein bisschen. Wir sind am Anfang mit der Intensität nicht gut klargekommen, haben viel zu viele Eigenfehler, Abstimmungsschwierigkeiten auch gehabt. Und das ist halt leider auch das, was manchmal passiert nach so einer Pause, wenn du nur trainierst und keine Spiele hast für 2 Wochen und davor gewohnt warst, alle 2 bis 3 Tage zu spielen. Und ja, wir waren dann außer Rhythmus und haben einfach 10 Minuten, 15 Minuten gebraucht, um unseren Rhythmus zu finden. Und ja, in der Zeit kannst du Spiele verlieren. Und ja, das ist uns in Chemnitz passiert. Chemnitz ist eine Wahnsinnsmannschaft dieses Jahr, sind sehr gut zusammengestellt, sehr gut aufgestellt, taktisch auch. Und ja, dann kannst du einfach nicht 20 Minuten schlechten Basketball spielen und dann trotzdem hoffen, ein Spiel zu gewinnen.
Ihr seid ja zumindest mal zurückgekommen, von minus 20 dann nochmal bis auf einen Punkt ran, hat am Schluss dann nicht ganz gereicht. Ich habe neulich mit Anton gesprochen, ich glaube vor dem Fechterspiel war das, und da hat er gesagt, wir haben ab und zu mal, und das konnte er nicht ganz erklären, wo das herkommt, ein Energiedefizit innerhalb der Mannschaft, dass wir eben, was du auch gesagt hast, dass du solche Phasen hast, wo du eben nicht ganz so intensiv bist, wo du mal den Fuß vom Gas nimmst oder ihn zu Beginn des Spiels einfach nicht auf dem Gas drauf hast. Kannst du das irgendwie erklären?
Ja, es ist schwierig zu erklären, weil so ein Mannschaftsgefüge einfach so komplex ist. Ich denke, wir haben viele versierte und Finesse-Players, also Spieler, die so smart spielen und viel Spielfreude haben und nicht jetzt so viele, die sich einfach nur durch krass 100% gerade auslaufen und Defense und Rebound und so die Kleinigkeiten definieren und nur über das ihr Spiel definieren. Und das sind dann Leute, die dir manchmal, die du dann einfach reinhaust und sagst, okay, wir brauchen, uns fehlt Energie, dann gebe ich den halt rein und dann läuft das. Und von den Typen haben wir nicht so viel, die es natürlicherweise sind, also die von Natur aus so sind. Wir haben dann Spieler natürlich, die das versuchen und die das auch können. Aber ja, wir müssen wirklich auch aktiv daran arbeiten und so, das so irgendwie pushen extra noch. Und das, ja, das merkt man dann halt manchmal, wenn bei mehreren die Energie dann fehlt, dass wir da nicht so die 5 Leute gleich reinwerfen können, wo du weißt, okay, da kommt 100%ige Energie und da kommt, weil du halt einfach viele, ja, so spielfreudige und ja, talentierte, versierte Finesse-Player hast, die halt nicht nur 100%ig über die Energie kommen. Und dann hast du halt manchmal so ein Defizit. Vielleicht, das ist eine der Überlegungen, die ich dazu hätte.
Das ist sicherlich ein Unterschied von der Mentalität zum Meisterteam. Du hast eben gemeint, ihr müsst das ein bisschen pushen. Ist das eine Sache, die man überhaupt pushen kann oder vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Grad pushen kann? Oder inwiefern braucht es auch so Mentalitätsspieler, vielleicht so Brandon Pauls?
Ja, ich würde sagen, aber im Meisterteam waren jetzt auch nicht so viele einfach nur Energiespieler. Also das waren trotzdem auch versierte, smarte Spieler, nur da, ja, in der Phase war es dann einfach, also da waren wir auf so einer Welle, die wir dann geritten sind, dass da die Energie einfach von selbst kam. Wenn man in die Arena reingegangen ist, ja, hat es gekribbelt überall und das hat man gemerkt. Da braucht es keine extra Motivation. Großteils haben wir dieses Problem in regulären Saisonspielen bis jetzt gehabt, würde ich sagen, wo eben diese Energie dann manchmal fehlt. Das kommt auch natürlich über die Quantität der Spiele. Und ich glaube, von der Mentalität her haben wir trotzdem gute Jungs, die alle wissen, worum es geht und wirklich auch so eine Siegermentalität haben. Nur, ja, diese krassen mit dem Kopf durch die Wand Lauftypen, von denen haben wir halt nicht so viele jetzt.
Wir haben vergangene Saison ab und zu mal oder dann im Nachhinein rausgehört, dass durch Brandon Paul auch nochmal so ein Ruck in der Kabine kam, der dann auch mal Ansagen gemacht hat an die jungen Spieler, die dann auch die mitgerissen hat sozusagen, was den einen oder anderen dann auch, glaube ich, erstmal ein bisschen so verwundert hat, um dann aber aufs nächste Level zu kommen. Wer ist das in eurer Mannschaft in diesem Jahr? Bist du das als einer der Ältesten? Hast du dir irgendwas abgeguckt? Bist du nicht der Typ dafür oder... Wen würdest du da rausheben bei euch?
Nee, wir haben, also ich glaube, wir haben Leadership, hat Brandon Paul auf jeden Fall auch viel dazu beigetragen im letzten Jahr. Aber wir hatten mit Robin und mir schon auch gute Spieler, die vorangehen. Und dann hast du Karim noch als Energizer, der eben dieser Typ ist. Nur alleine als einziger Energizer ist halt manchmal tough. Karim ist auch ein Führungsspieler. Er ist halt weniger vocal als Brandon. Brandon hat das halt schon wirklich auch gut gekonnt, dass er auch Reden hält und ein bisschen so auch mal laut wird. Das musst du aber vom Typ her sein. Und den Typ haben wir jetzt nicht, der so die großen Reden schwingt. Wir haben Typen, die als Beispiel vorangehen und auch so mit unserer Leadership von Robin, glaube ich, auch gut. Und auch Trey geht da voran. Aber so ein Brandon Paul, das ist halt auch eine Qualität, die sehr, sehr selten ist, die ich auch so in meiner Karriere von Mitspielern nicht so oft gesehen habe. Und deswegen kannst du das nicht 1-1 ersetzen.
Jetzt mal, um auf die aktuelle Situation der Bundesliga zu sprechen zu kommen, ihr seid jetzt momentan in so einem Gemisch aus mehreren Teams, die um die Playoffs, die um die direkten Playoffs spielen, seid ihr momentan auf 7. Platz, auf dem Play-In-Platz. Ich finde mal zum Modus des Eurocups gefragt. Was hältst du von Play-Ins? Fair, spannend, unfair?
Also als ich das erste Mal in der NBA gehört habe, dachte ich mir so, ist ein bisschen komisch, dass man das macht, weil du wieder den Wert rausnimmst aus den 34 Spielen, die du davor spielst. Weil ich es eigentlich schon fair finde, dass du nach diesen 34 Spielen dann im Endeffekt dastehst und sagst, okay, das waren die besten Mannschaften. Weil wenn man das mit Fußball vergleicht, nach den 34 Spielen ist vorbei und dann hast du einen Meister.
Dann wären wir nie Meister geworden.
Ja, genau. Dann wären wir 7. geworden und hätten okay Saison gespielt oder so, halbwegs okay. Aber jetzt gibst du beim Basketball, da hast du als Achter noch die Chance, Meister zu werden. Und jetzt machst du nochmal zwei dazu und sagst, okay, dem Zehnten geben wir auch noch eine Chance, obwohl du 18 Mannschaften, also wir geben mehr als der Hälfte die Chance, nochmal Meister zu werden. Fand ich anfangs ein bisschen komisch, aber ja, das wird natürlich durch diese zwei K.O.-Spiele oder drei eigentlich.
Also zwei,
ja, das erste ist kein K.O.-Spiel. Ne? Also, ja, genau. Also durch diese drei Spiele, wo es halt um viel geht, wird schon medial wieder gepusht und ein bisschen interessanter gemacht und dadurch, ja, verstehe ich das Konzept auch irgendwo. Jetzt zeichnet sich halt in der BBL gerade so ein bisschen ab, dass da zwischen 8 und 9 so ein bisschen ein Spalt reinkommt, was natürlich super ist für die Spannung in der Saison, weil dadurch die Play-ins dann ja, interessanter werden und genau diese Situation spannender machen. Andernfalls hättest du halt, weiß ich nicht, wenn das jetzt drei Runden vor Schluss so wäre, wäre es vorbei im Kampf um die Playoff-Plätze und das hätte sich erledigt, was wahrscheinlich fairer gewesen wäre aus sportlicher Sicht, aber so hast du halt noch Spannung dazu und für die Zuschauer ist auf jeden Fall, glaube ich, interessant.
Ich bin so ein bisschen bei dir, ich fand das eigentlich auch unfair mit Entwertung, aber mein Argument war immer, okay, selbst wenn dann irgendeine Mannschaft aus den unteren Rängen in die Playoffs kommt, so eine Mannschaft von Platz 7 aus wird sowieso nie Meister. Habt ihr entwertet.
Ja, Gott sei Dank haben wir das entwertet.
Erfolgreich widerlegt. Ja. Ich glaube, das ist auch dann diese Diskrepanz zwischen den Medienschaffenden, also uns beispielsweise und den Fans und den Spielern, dass wir das total geil finden, gerade aus neutraler Sicht natürlich, ja, nochmal drei Spiele geschenkt bekommen, die fast alle do or die sind. Mhm. Aber als Spieler ist das natürlich nochmal extra Druck und du kannst natürlich irgendwie noch am letzten Spieltag auf den 7. rutschen und dann verlierst du irgendwie zweimal dumm und du bist komplett raus aus der Nummer. Ja. Das kann natürlich auch so passieren. Ist natürlich nochmal extrem hoher Druck dann für die Spieler auch. Alles in allem, aber vielleicht fürs Produkt ganz, ganz zuträglich.
Ja, eben. Und im Endeffekt ist ja wir spielen ja für die Fans und für die Kinder sage ich immer, dass die Spaß dabei haben und wenn die dann bei so einem Play-in-Spiel einen Helden finden oder irgendein Vorbild, dann hat sich's gelohnt.
Ja. Ich war neulich bei euch in der Halle, Tommy, und da hat mir ein Fan danach gesagt, hat der Tommy spielt halt nicht so wie letzte Saison. Noch mit bisschen Ulmer-Schwäbisch dabei. Er hat über deine Dreierquote, glaube ich, gesprochen in der BBL. Ja. Die ist um 13% gefallen. Ich weiß gar nicht, ob du da selber so ganz genau drauf schaust. Die Field-Goal-Quote um 9%. Wir können das gleich relativieren. Wir wollen dich hier nicht roasten. Aber hast du irgendwie eine Erklärung dafür? Ist es eine andere, liegt es an der anderen Mannschaftszusammenstellung? Fühlst du dich diese Saison in der BBL nicht so wohl? Bist du nicht in den Positionen, wo du kommen musst? Woran liegt's?
Nee, ich treffe einfach nicht so gut wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass es an der Mannschaftszusammenstellung liegt. Ich habe, weiß nicht, wie viele Jahre in der BBL gespielt und immer 40% Dreier geworfen oder um die 40, über 40, glaube ich. Mhm. Und dieses Jahr fallen sie einfach nicht. Und normalerweise waren die Slumps bei mir immer kürzer und dann gehst du halt durch so eine Shooting-Slump und ja, dann findest du irgendwo wieder deinen Rhythmus. Bis jetzt ist es mir nicht wirklich gelungen, aber ich hatte auch noch nicht wirklich Zeit zu verschnaufen und meine Gedanken zu ordnen, weil wir eigentlich alle drei Tage ein Spiel hatten. Das Komische ist, glaube ich, im Eurocup läuft es ganz, ganz okay, läuft besser, aber ja, das ist Teil des Spiels. Ich treffe meine Würfe nicht, deswegen muss ich entweder wieder anfangen zu treffen oder versuchen, andere Wege zu finden, der Mannschaft zu helfen. Ich glaube, dass ich das defensiv zumindest ein bisschen versucht habe und auch geschafft habe über Phasen, dass ich da der Mannschaft helfen konnte. Und ich denke eben, dass ich nicht nur als Werfer am Feld stehe, sondern dass ich andere Qualitäten habe, die der Mannschaft trotzdem weiterhelfen. Was man, glaube ich, auch in anderen Bereichen dann sieht, wenn man ein bisschen Basketball versteht. Und ja, das ist so. Aber ich glaube, die wichtigsten Würfe kommen noch und werden wir schauen, ob ich meinen Touch finde.
Jetzt kommt auch die Relativierung.
Exakt, genau.
Dafür spielst du ja eine Vorlage mehr und international ist die Quote immer noch bei 42%. Also wirklich verlernt hast du es werfen offenkundig nicht. Gibt es eine Theorie, weswegen das europäisch anders läuft als national?
Ja, gibt ein paar Theorien, aber die hören sich dann alle wie Ausreden an, wenn ich die jetzt erzählen würde. Deswegen.
Nur zu. Du machst ja immer besonders gern.
Nee, deswegen werde ich hoffe einfach, dass ich meinen Touch finde, wenn ich ihn brauche. Also er wäre schon gebraucht worden im Spiel gegen München. Das war bitter. Das ärgert mich auch. Aber ja, war kein guter Tag für mich. Und werfen ist eine hochkomplexe Angelegenheit, wo es auf viele Kleinigkeiten ankommt. Und ja, wenn da eine oder zwei Kleinigkeiten nicht stimmen, dann hast du einen rough day. Und ja, ich hatte genug rough days schon diese Saison. Vielleicht kommen mal ein paar gute auf uns zu.
Nur um das nochmal kurz statistisch einzuordnen, im Eurocup wirfst du 42% Dreier, das sind nur 3% weniger als in der vergangenen Saison. Und wie Ruppi schon gesagt hat, in der BBL findest du auch andere Wege, auch offensiv dann deine Mannschaft zu helfen, dadurch, dass du zum Beispiel einen Assist mehr spielst als in der vergangenen Saison und etwas weniger Shooting-Volumen hast. Also da sieht man dann schon auch an deiner Erfahrung, dass du nicht blind draufknallst, sondern dass du, wenn du es nicht fühlst, dann auch deine Mitspieler suchst, so. Kann man es zumindest, finde ich, erklären.
Ja, ich knall manchmal noch trotzdem zu blind drauf, glaube ich, weil ich weil die Würfe eigentlich reingehen müssen, aber wird schon kommen irgendwann.
Wird schon kommen, wohin ist kommen ein wir denn gutes Stichwort.
Mit euch,
ne?
Noch, genau.
Mach du ruhig, Robin.
Mit euch noch, ja. Wohin kommen wir mit euch diese Saison noch? Was machen wir noch aus den Ullmann?
Ja, ich sage mal so, wir müssen in die Playoffs kommen, das ist mal wichtig. Was in den Playoffs dann sich entwickeln kann und passieren kann, haben wir letzte Saison gesehen. Aber jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Also erstmal konzentrieren wir uns jetzt aufs Eurocup-Spiel Do or Die morgen. Und dann ist eigentlich jedes Spiel schon sehr, sehr wichtig im Blick auf die Playoffs und auch auf die Positionierung. Und wie ihr schon gesagt habt, da ist es sehr eng beieinander alles. Du kannst mit einem schlechten Spiel auf Play-in-Plätze rutschen, wo wir gerade sind. Oder du kannst auch schnell dann wieder so in den Top 5 oder 5. sein. Das heißt, da kann auch viel passieren. Ich würde die Ulmer nicht abschreiben. Und ich glaube an die Mannschaft. Ich fühle mich ganz wohl. Ich glaube, wir haben noch viel Luft nach oben und können besser Basketball spielen, als wir das phasenweise gezeigt haben. Und ja, dann geht es darum, dass wir das zum richtigen Zeitpunkt auch abrufen. Und die entscheidende Phase kommt jetzt langsam schon für uns.
Letzte Frage noch, dahingehend, hast du dir selbst schon mal Gedanken gemacht, warum es in der vergangenen Saison irgendwann Klick gemacht hat, was da der gruppendynamische Prozess dahinter war?
Ja, wir haben nach und nach Spieler ins Boot geholt, die komplett ins System, also to buy in, sich eingekauft haben, kann man sagen, aber die sich einfach hinter das System, hinter das Mannschaftsdenken gestellt haben. Und ja, als die Playoffs angefangen haben, hatten wir 12 Spieler, die an einem Strang gezogen haben und ja, 2 Coaches. Und das war der Weg zum Erfolg.
Gilt es dann auch für dieses Mal dann wieder zusammenzubringen, diese 12 auf absolutem Peak dann in Richtung Playoffs. Vielen Dank für deine Zeit, Tommy.
Sehr gerne. Danke euch.
Danke dir.
Das also Tommy Kleppeis zum Start in diese Sendung hinein und zum Start in den BBL-Spieltag. Wir haben also das Spiel mit den Chemnitz Niners damit auch abgefertigt. Die Chemnitz Niners auch weiterhin super stabil. Auf die können wir vielleicht noch kurz eingehen. Das ist eine sehr breite Mannschaft. Tommy hat das ja vorhin auch schon gesagt im Interview. Eine sehr breite Mannschaft, die extrem guten Basketball spielt, der schön anzuschauen ist mit einem sehr guten Coach. Also für die kann es in dieser Woche noch recht weit gehen und in dieser Saison auch in dieser Woche deshalb, weil sie im FIBA Europe Cup antreten werden, ebenfalls zum Do-or-Die-Spiel und das Ganze zu sehen bei YouTube und for free, ich glaube am
Mittwoch. 20:30 Uhr. Genau. Es gibt aber auch noch ein Rückspiel, es ist nur so ein halbes Do-or-Die-Spiel. Sie dürfen erst auswärts ran, vielleicht ein kleiner Vorteil in Saragossa und dann die Woche darauf, 13. März geht es dann in der Messe Chemnitz. Dann wirklich ums Weiterkommen im FIBA Europe Cup. Und in der aktuellen Verfassung, glaube ich, können wir schon sagen, die Niners Chemnitz, einer der Top-Favoriten auf den Titel in diesem Wettbewerb.
Ja, ich glaube, Saragossa steht da noch im Weg. Die sind auch richtig gut drauf. Das ist eine Mannschaft, die immer schwer zu spielen ist, vor allem, weil sie auch in der ACB ständig sehr hohes Niveau hat, gegen das sie spielt. Also die dürften nicht so überrascht sein wie die Ulmer von der physischen Art und Weise des Spielens, wie Chemnitz spielt. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wir sind auf jeden Fall im Daumendrücken in dieser Woche ganz speziell unterwegs für die deutschen Teams im internationalen Wettbewerb, eben auch weil der Eurocup da für Ulm ansteht. Auch das gibt's live zu sehen dann am Dienstagabend bei Magenta Sport. So, das also zum Topspiel dieses Wochenendes zwischen Ulm und Chemnitz. Und dann, Robert, wollen wir nochmal ein wenig tiefer reinblicken in die anderen Spiele und können das machen mit Würzburg gegen Crailsheim, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Würzburg gewinnt das Ding am Schluss sehr viel knapper, als es vielleicht manche vermutet hätten. Allerdings die Würzburger auch schon im Hinspiel mit Problemen gegen Crailsheim. Und die Hako Merlins insgesamt mit aufsteigender Tendenz und unterstützt von über 300 mitfahrenden Crailsheimern.
Ja, die Stimmung war beeindruckend in der Turnhölle in Würzburg, auch wegen dieser Crailsheimer Fans. Also die haben richtig Alarm gemacht. Das waren 4 Busladungen, glaube ich, voll an Zuschauern, die da mitgereist sind. Und sie haben ein Spiel gesehen, ihre Mannschaft, das irgendwie so ein Spiegelbild war diese Saison. Am Ende doch ganz ordentlich gemacht, gekämpft und verloren. Kleinigkeiten haben den Unterschied ausgemacht für die Würzburger, wo man auch gemerkt hat, okay, die haben jetzt das Selbstvertrauen, vielleicht genau das Selbstvertrauen, das die Hako Merlins aktuell nicht haben. Und dann geht halt so ein Spiel mal genau mit 6 Punkten Differenz zugunsten des in der Tabelle besser platzierten Teams aus. Und ja, für die Merlins heißt's Kopf oben behalten. Das war ein Spiel, das die Tendenz in die richtige Richtung unterstreicht. Sie müssen sich nur demnächst mit Zählbarem belohnen.
Unbedingt sogar. Es wird aktuell läuft es auf einen Dreikampf im Tabellenkeller raus zwischen Heidelberg-Crailsheim und Tübingen. Nur einer von diesen drei wird allerhöchstwahrscheinlich dann in der Liga bleiben. Rostock vielleicht auch noch mit reinrutschend, werden wir gleich nochmal thematisieren. Also ja, die Belohnung ist eben ausgeblieben bei Crailsheim, aber ich finde die Grundtendenz in der Art und Weise des Spielens ist eine positive bei Crailsheim in den letzten Spielen gewesen. Man sieht so einen leichten Aufstieg, man merkt, dass die Mannschaft die Idee von Jussi Laakso besser versteht und mehr und mehr verinnerlicht, auch natürlich mit den ganzen Nachverpflichtungen, die sie getätigt haben. Die Mannschaft am Anfang war, müssen wir im Rückblick sagen, nicht konkurrenzfähig in der Bundesliga. Jetzt mit eben Tremel Darden, mit Leo Westermann, mit Brandon Childress ist sie das eher und kann den ein oder anderen Sieg noch einfahren. Am Schluss wird es aber genau darum gehen, die engen Spiele für sich zu entscheiden, auch mal eine Überraschung zu schaffen, denn die Konkurrenz, zwar auch ins Phrasenschwein, schläft nicht, denn die schaffen das ab und zu mal mit diesen Überraschungssiegen. Allen voran die Tigers Tübingen, die gegen alles, was unten steht in der Tabelle, eigentlich verlieren, gegen größere Teams aber das ein oder andere Mal für eine Überraschung sorgen. Unter anderem in Bonn gewonnen, zu Hause gegen Oldenburg gewonnen. Das sind so Beispiele, an denen man sehen kann, dass die Tigers eigentlich immer für eine Überraschung gut sind. Und da muss jetzt Crailsheim auch hinkommen. Ganz kurzes Wort noch zu Würzburg. Die stehen aktuell auf Tabellenplatz 4 mit 15 Siegen, mit einer Siegesquote von über 70%. Was die spielen, ist nach wie vor ultimativ stabil, sehr geradlinig im System. Da hat sich auch nach dieser Länderspielpause nichts dran geändert.
Nee, ganz klare Rollenverteilung. Jeder weiß, was sein Job ist. Zach Selyers ist so ein bisschen der Mann, der an beiden Enden des Feldes alles macht, dem Team so viel gibt. Und dann haben sie gute Scorer mit Otis Livingston. Sie haben super Verteidiger individuell mit Javon Bass. Ja, das, die Mischung stimmt, der Coach stimmt. Und das spiegelt sich in den Resultaten wieder.
Nächste Partie, MBC gegen Rostock, 106-102 am Schluss. Der MBC holt einen für ihn sehr wichtigen Sieg, weil sie damit es schaffen, sich noch weiter da vom Tabellenkeller zu entfernen und die Rostocker gleichzeitig da unten weiter reinzudrücken.
Das überholen die Rostocker sogar. Die Rostocker, 9. Niederlage in Folge, stehen jetzt auf Rang 15. Der MBC mit 7 Siegen mittlerweile auf Rang 14. Ja, und wenn man sich die Konkurrenz im Keller so ansieht, gut möglich, dass der MBC noch einen, vielleicht 2 Siege braucht und dann sollte der Klassenerhalt eingetütet sein. Und auch das ist ein Team, bei dem die Tendenz ganz stark nach oben zeigt. Also du hast mit Charles Callison einen Point Guard zurück, der eine dominante Rolle spielt. Dafür war er auch eingeplant, aber ich glaube, noch wertvoller für diese Mannschaft sind Jonathan Stoth und Stefan Jelks. Jelks macht nicht viele Punkte, aber der bringt unfassbares Intensitätslevel rein, verteidigt, reboundet, der macht die kleinen Dinge. Und Stove, ich erinnere mich, ich glaube, auch wir haben an ihm gezweifelt zu Saisonbeginn. Der ist ganz schwer reingekommen und mittlerweile eine absolute Stütze im Kader beim MBC. Knapper Heimsieg, aber nicht unverdient gegen Rostocker, ja, die jetzt langsam wirklich den Blick nach unten richten müssen.
Ja, beim MBC finde ich vor allem interessant, dass man ja Deontay Baldwin sich da wieder getrennt hatte, der eine statistisch gesehen zumindest super Saison gespielt hat, aber so ein bisschen der Klon von Charles Callison war. Und die beiden sich dann gegenseitig Spielzeit in Anführungsstrichen weggenommen haben, damit auch einen gewissen Wirkungsgrad während des Spieles gegenseitig sich weggenommen haben. Und das merkt man jetzt eben bei Callison wieder. Er ist die klare Nummer 1, er hat eine ganz klare Rolle, spielt fast 36 Minuten, macht 27 Punkte, 5 Assists dazu, führt diese Mannschaft gegen Rostock dann schlussendlich auch zum Sieg. Und was machen wir mit den Rostockern? Das ist, glaube ich, eine große Frage. Du hast es gesagt, längste Niederlagenserie der aktuellen der Teams aktuell mit 9 Stück in Folge. Sie standen mal ziemlich gut da mit 6-6. Das war am 12. Spieltag. Ab dann Schwierigkeiten. Woran liegt's aus deiner Sicht? Wo geht's für die Rostocker hin?
Ja, über die Verletzungsproblematik haben wir schon gesprochen. Und aktuell, glaube ich, ist es auch einfach ein Thema des Selbstvertrauens, das der Mannschaft fehlt. Sie haben beim MBC vor allem offensiv wirklich ein solides Spiel gemacht. Die haben fast 50% ihrer Dreier getroffen, machen über 100 Punkte auswärts. Damit musst du eigentlich dieses Auswärtsspiel gewinnen. Aber sie schaffen es halt überhaupt nicht, den MBC zu stoppen. Das waren riesige Lücken in der Verteidigung der Seawolves und sie müssen wirklich aufpassen. So eine Spirale, wo man sich denkt, naja, gut, irgendwann gewinnen wir schon wieder, aber jetzt sind es eben schon 9 Spiele. Am kommenden Wochenende geht's zu Hause gegen Alba Berlin und dann wirklich ein Kellerduell gegen Heidelberg. Und das ist dann so ein Spiel, naja, wenn du dann die Linie oder die Serie auf 11 Niederlagen auf einmal ausgedehnt hast, dann wird's ganz schnell ganz ungemütlich. Und da glaube ich, es braucht einfach ein Erfolgserlebnis, um diese Mannschaft wieder ein bisschen in die Spur zu bekommen.
Mhm. Rostock hat sich beim MBC schwer getan, hat dort verloren. Ich kann mich auch daran erinnern, zu Saisonbeginn, ich glaube, es war gleich der erste Spieltag, als sie in Crailsheim auch verloren haben. Sie tun sich da schwer in diesen direkten Duellen unten und müssen jetzt einfach gucken, dass sie, wie du schon gesagt hast, das Ruder rumreißen, wie es so schön mit einer Phrase in diesem Fall zu beschreiben ist. Rostock muss da unten raus, 6 Siege sind noch nicht genug, um in der Liga zu bleiben. Und die Mannschaft hätte meiner Meinung nach zumindest das Potenzial, um die Play-In-Plätze zu spielen, also gute 2, 3, 4 Siege besser zu sein, als sie aktuell sind. Wir werden sehen, wo das noch hingeht für die Rostock Seawolves. Andere Mannschaft, gleiches Problem, die Tigers Tübingen verlieren in Bamberg und zwar ziemlich deutlich, fast 20 am Schluss der Unterschied, drittes Viertel mitentscheidend, zweites Viertel, drittes Viertel. Die Tigers sind eine absolute Wundertüte, auch wegen ihrer unkonventionellen Spielweise.
Ja, und da geht der Trend eher in die falsche Richtung, habe ich den Eindruck. Wobei, wahrscheinlich hauen sie demnächst wieder irgendeinen Sieg raus, womit keiner rechnet. Aber den Tigers, mein Eindruck ist, die Physis können sie nicht immer mitgehen. Sie spielen eine gute erste Halbzeit in Bamberg, sind da in Schlagdistanz und müssen dann im dritten Viertel einfach abreißen lassen. Und sie sind so ein Team, die stehen aktuell noch über dem Strich, aber wenn man so die Formkurve sich anschaut von Tübingen, von Crailsheim im Tabellenkeller, dann ist das schon ein bisschen gegenläufig. Und ja, die direkten Vergleiche sprechen auch nicht für die Tigers. Das wird noch sehr, sehr interessant werden. In Bamberg hatten sie unterm Strich, du hast es gesagt, keine Chance. 52 Punkte in der zweiten Halbzeit kassiert. Das ist einfach zu viel für ihre Verhältnisse. Und dann steht am Ende eine 20-Punkte-Niederlage.
Ja, gerade die Physis ist, glaube ich, in Tübingen ein großes Problem. Beim Rebound, den sie wieder deutlich verloren haben, mit 11 Unterschied, also 42-31 das Rebound-Duell. Das ist in Zweitliga-Zeiten schon ein Problem gewesen bei den Tigers und es hat sich in BBL-Zeiten nicht verbessert. Das ist ein Riesending bei den Tigers und gerade die Physis ist einfach, ich glaube vom Talentlevel her sind sie eher eine Mannschaft, die schlechter ist, sag ich mal, als Crailsheim, als Heidelberg sicher auch, als Göttingen, als der MBC, die da unten drin stehen. Aber bei ihnen hat das Mannschaftsgefüge super gepasst. Im Zusammenhang vor allem mit der Spielidee von Danny Jansson, die sehr viel Offball orientiert ist, also wo wenig Pick and Roll am Mann gespielt wird, sondern wo sehr viele Bälle Blöcke abseits gestellt werden, wo sehr viel Backdoor gelaufen wird, wo sehr viel über Weakside Cuts kommt. Und diese unkonventionelle Art und Weise des Spielens hat am Anfang noch viele Mannschaften überrascht, vor allem Mannschaften, die noch nicht so richtig gefestigt waren, beispielsweise Bonn in den ersten Spielen, die ganz frisch zusammengewürfelt waren, oder Oldenburg, die in ihrer ganz schwierigen Phase nach Tübingen gekommen sind und dort verloren haben. Aber nach und nach ist dieses Spielsystem natürlich auch etwas griffiger, auch für die Gegner. Viele gucken sich dann natürlich die Spiele davor an. Wie haben die Teams davor gegen die gespielt und haben sie dann am Schluss geknackt? Und das geht eben über die Physis. Und dann schaffst du es eben auch, einen Javon Jackson beispielsweise bei 10 Punkten zu halten und am Schluss dann ihm viele Fouls anzuhängen. Wenn Javon Jackson raus ist, dann holpert die Offensive bei den Tigers erst recht. Und dann kannst du so ein Spiel auch gewinnen, vor allem wenn du sie schaffst, bei 76 Punkten zu halten. Was machen wir mit Bamberg? Die haben sich unter Arne Woltmann ganz passabel entwickelt, würde ich sagen, oder?
Ja, stehen irgendwie im Nirgendwo dieser Liga. Ich finde sie für die Playoffs zu schwach, sie sind für den Abstieg zu gut. Und ja, es steht zu befürchten, dass die Saison auch genau so enden wird. Da wird es noch ein paar Siege geben, da wird es noch ein paar Niederlagen geben. Sie haben ganz gute Zocker, wenn man es so nennen will, mit Zach Copeland zum Beispiel, der immer für 30 Punkte gut ist. Gegen Tübingen waren es jetzt 24. Mit Adrian Nelson ganz guten Power-Forward. Aber so als Team überzeugen sie mich nicht. Also ich sehe sie nicht nicht mal in den Play-Ins. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe die Teams, die da im Dunstkreis stehen, dieses 10. Platzes, Oldenburg aktuell 11., nur einen Platz vor Bamberg, sehe ich mit mehr Potenzial ausgestattet als Brose Bamberg. Beziehungsweise Brose heißen sie ja nicht, die Bamberg Baskets.
Bamberg Baskets,
genau. Die Bamberg Baskets.
Okay, Vechta gegen Ludwigsburg, sehr komisches Spiel, muss man glaube ich wirklich so sagen, weil Vechta über 3/4 richtig guten Basketball spielt, um dann einen, ich glaube es war ein 23-0 Lauf, ja, also ja. Die BBL hat auf jeden Fall 23-0 Lauf geschrieben, Ludwigsburg selbst hat einen 22-0 Lauf in dem Pressebericht geschrieben, wir können ins Boxscore gucken und sehen dort,
ich meine,
dass es ein 23-0 Lauf war.
Ein leichter Fehlstart ins letzte Viertel, wenn man das so sagen mag, von Rasta Vechta.
Ja, Vechta schafft nur 7 Punkte zu machen im letzten Viertel.
Ja, und sie können froh sein, dass es noch 7 waren, also da war wirklich... Die Offensive von Vechta im Schlussviertel war wie abgeschnitten, wie tot. Also sie haben ein gutes Heimspiel gespielt, lagen in Führung vor den letzten 10 Minuten. War eigentlich relativ normal, die Halle war da, die Offense lief. Sie hatten 65 Punkte, meine ich, nach 3 Vierteln, was ordentlich ist, was okay ist. Ja, und dann steht es irgendwie nach 5-6 Minuten 23-0 und das Spiel war durch. Also ganz absurd. Was Ludwigsburg aber auch wirklich gut gemacht hat, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Also Vechta offensiv komplett den Faden verloren, sich aber auch von der defensiven Intensität der Riesen irgendwie aus der Bahn werfen lassen und Ludwigsburg hat das knallhart ausgenutzt. Ja, und untermauert auch ganz klar den Aufwärtstrend und in Vechta zu gewinnen, das haben jetzt noch nicht so super viele Mannschaften geschafft in dieser Saison. Also für Ludwigsburg ein wichtiger Sieg. Wir werden nachher vielleicht auch nochmal über die Tabellenkonstellation in diesem doch breit gefächerten vorderen Mittelfeld sprechen und da tun solche Siege extrem gut.
Ja. Bei Vechta gab es eine gute Nachricht vor der Begegnung, dass Johann Grünloh seinen Vertrag verlängert hat, mehrjährig. Mehr war dazu nicht zu erfahren. Ich bin mir aber sehr sicher, dass er da irgendwie in Richtung NBA eine Ausstiegsklausel verankert hat. Aber vorerst mal zumindest die Information, dass Johann Grünloh weiterhin bei Rasta Vechta unter Vertrag ist, hat dort Spielzeit in einem Klassesystem, hat jetzt knappe 14,5 Minuten gespielt, hat nach wie vor in der Pro A auch seine Minuten, kann sich da wirklich herausragend entwickeln, eben dank der vielen Spielzeit und dank der guten Mitspieler auch, an deren Seite er spielen darf.
Ja, ist eine smarte Entscheidung, glaube ich.
Ich glaube nämlich auch,
ja. Erstmal, okay, ich bleibe in Deutschland. Wenn ich in Deutschland spiele, dann zunächst mal in Vechta. Weil, du hast es angesprochen, die Rahmenbedingungen sind gut. Das ist ein kompakter Basketballstandort. Es gibt die Pro A, es gibt die BBL. Wenn er sich so weiterentwickelt, wird die Pro A demnächst kein Thema mehr sein. In perspektivisch nächste, übernächste Saison. Da wird er dann zu einem wirklich sehr, sehr starken BBL-Center reifen. Und das in Vechta zu tun, wo er gewisse Freiheiten hat, gewisse Möglichkeiten hat, auch Fehler zu machen, glaube ich, ist eine clevere Entscheidung.
Ja, und er ist auch noch jung, also er hat wirklich Zeit, sich auch zu entwickeln. Er ist gerade mal 18,5, wird dann in die nächste Saison als 19-Jähriger reingehen, hat jetzt schon 22 Saisonspiele gemacht. Und wie gesagt, als junger Spieler ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass du viel Spielzeit bekommst. Also was würde es jetzt bringen, bei Alba oder Bayern auf Kaderplatz 16, 17 rumzutigern oder von mir aus auch nur auf Kaderplatz 10, wo du noch ein bisschen Spielzeit bekommst. Aber wenn du halt in Vechta spielen kannst und dann halt dort deine Minuten bekommst, ich check gerade mal nebenher, wie viel es im Schnitt sind. Im Schnitt spielt er fast 20 Minuten bei Vechta, dann ist das die optimale Entscheidung. 18 Mal bei 22 Spielen in der Starting Five gestanden. Besser kannst du es nicht haben und entsprechend ist diese Vertragsverlängerung aus Grünlos Sicht sehr zielführend und ich glaube auch aus Vechta Sicht ist das extrem gewinnbringend, ihn auch weiterhin an Bord zu haben, ihn als Anker da für die nächsten Jahre einzuplanen. Lass uns noch kurz über Ludwigsburg sprechen, denn die mausern sich still und heimlich zu einem Playoff-Team, die haben ihr Defensiv-Rating extremst verbessert, stehen da jetzt bei 105,1 Punkten aktuell, die sie auf 100 Angriffe kassieren. Das ist ein absoluter Top-Wert, der zweitbeste Wert in der BBL. Nur Chemnitz ist noch besser aktuell als die Ludwigsburger Defensive. Das war nicht immer so unter Josh King. Man hatte in der vergangenen Saison vor allem so ein bisschen das Gefühl, dass er mehr in die Offensive investiert. Hat immer davon gesprochen, auch mit David McRae, mit seinem Co-Trainer, der das auch immer wieder betont hat, dass sie eigentlich eine defensiv orientierte Mannschaft sind, dass sie sehr viel mehr in der Defensive arbeiten, auch im Training, als an der Offensive. Und das kommt jetzt aktuell sehr gut raus. 105,1 ist ein perfektes, also wirklich mega gutes Defensivrating, sogar besser, als es zu Zeiten von John Patrick war. Und auch in der Offensive läuft sehr viel besser, fast 117 da im Offensivrating. Damit haben sie das drittbeste Net-Rating, also Offensivrating minus Defensivrating, dann auf 100 Angriffe gerechnet, haben sie einen Plus von 11,7 Punkten. Nur Chemnitz ist mit 13,8 und Bayern mit 18,7 in dieser Kategorie noch besser. Spricht für den Ludwigsburger Art und Weise des Spielens, die ja gewinnbringend ist aktuell. Läuft wirklich richtig gut, auch wenn sie vor der Pause mit dieser Niederlage, mit dieser etwas ärgerlichen Niederlage da gegen Würzburg zu Hause erstmal noch ja aufgefallen sind, in Anführungsstrichen, aber alles in allem Ludwigsburg gerade auf einem richtig, richtig guten Weg. Und spannend wird es zu sehen sein, ob Josh King auch in der kommenden Saison an der Linie steht. Ihr erinnert euch da an diese Geschichte aus der letzten Saison, als es sich da 2 Monate lang hingezogen hat, ob er der Coach bleibt oder nicht, als sich da der Präsident der MHP-Riesen Ludwigsburg, Alexander Reil, nicht so richtig zu ihm bekennen wollte, um es dann vor den Playoffs quasi einzutüten, dass er noch ein Jahr dranhängen darf. Aus Ludwigsburger Sicht für mich wäre nur klar, ich würde Josh King so schnell wie möglich verlängern, um ihn noch ein Jahr bei sich zu haben, mindestens ein Jahr.
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, woher dieses Zweifeln kommt. Also ich verstehe die Anspruchshaltung dann nicht. Also man ist jetzt in der BBL mit 14 Siegen aus 22 Spielen auf Tabellenplatz 5. Man ist in der Basketball Champions League noch im Rennen. Ja, was will man denn mehr? Also das Team ist jetzt wie Bayern und Alba vor Ludwigsburg stehen, glaube ich, ist zu erwarten. Gut, Chemnitz spielt eine sehr super Saison, aber sonst, sie sind voll im Rennen um Platz 4. Und selbst wenn es nicht Platz 4 wird, sondern nur Platz 6 oder 7 oder 8, eine sichere Play-Off-Teilnahme, beziehungsweise mittlerweile Play-In-Teilnahme, wenn wir über die Plätze 7 und 8 sprechen, sollte meiner Ansicht nach auch den Ludwigsburger Verantwortlichen erstmal genügen. Also ich sehe da andere Teams, wenn man nach Oldenburg blickt oder nach Bamberg blickt, die vielleicht viel eher den Anspruch haben, hey, wir wollen Playoff, Halbfinale, Heimrecht vielleicht. Die stehen aktuell auf den Plätzen 11 und 13. Also ich sehe auch keinerlei Grund, der hier gegen Josh King spricht.
Ja, bin ich voll bei dir. Aus meiner Sicht muss man, wie gesagt, den so schnell wie möglich verlängern, weil ja auch immer davon gesprochen wird, dass die Identität des Ludwigsburger Basketballs intensiviert wird und weitergeführt wird. Und genau das tut er ja. Sehen wir ja am Defensivrating, sehen wir an der Art und Weise, wie die Mannschaft auftritt, auch in den Spielen, dass sie auch bei uns in dieser Managerumfrage nach wie vor zu den Mannschaften gehört, die am unangenehmsten zu spielen sind, zeigt eigentlich, dass diese Ludwigsburger Identität genau weitergeführt wird. Und das gepaart mit Erfolg ist eigentlich genau das, wofür es sprechen sollte, dass King da so schnell wie möglich verlängert wird. Ganz lustig, ich habe noch ein Zitat aus der Lokalpresse aus Ludwigsburg von der Ludwigsburger Kreiszeitung, die mit Alexander Reil gesprochen haben, eben dem Präsidenten der MHP Riesen Ludwigsburg, genau zu dieser Thematik. Und der hat gesagt, wir haben uns noch nicht so intensiv damit beschäftigt, was darauf deuten kann, dass wir nicht maßlos unzufrieden sind.
Immerhin. Nicht maßlos unzufrieden.
Wir sind nicht maßlos unzufrieden. Na dann. Das also dazu. Ludwigsburg, Vechta hätten wir damit eingetütet. Dann lass uns doch zu einem Abstiegsknaller kommen, den wir da hatten am vergangenen Wochenende, der uns vorher versprochen hat, dass es knapp werden könnte und auch genau das gehalten hat. Göttingen gegen Heidelberg. Die Heidelberger mit 10 Punkten in Front gewesen über weite Strecken dieses Spiels. Eine Mannschaft, die zumindest in der Nähe des Sieges war. War nicht viel besser, aber für mich die etwas bessere Mannschaft, um dann am Schluss das Ding nochmal aus der Hand zu geben.
Extrem bitter für die Academics Heidelberg. Und man ist geneigt zu sagen, ja, wenn du die Spiele nicht gewinnst, dann steigst du am Ende ab. Und sie haben die schlechteste Ausgangslage im Tabellenkeller. Sie sind Tabellenletzter. Göttingen ist so ein Team, das ist auch in diesem Dunstkreis gewesen, muss man jetzt sagen. Jetzt hat Göttingen 4 Siege mehr auf dem Konto. Göttingen schon 7. Heidelberg immer noch bei 3 Siegen nur. Und wir haben nur noch 12 Spiele zu gehen. Und wenn man bedenkt, na ja, 8 Siege sollten es wahrscheinlich schon sein. Vielleicht noch plus einen direkten Vergleich oder sogar 9 Siege. Würde das bedeuten, dass Heidelberg, na, im besten Fall vielleicht jedes zweite Spiel gewinnen sollte. Das wird schon eine absolute Herkulesaufgabe, auch wenn sie jetzt einen neuen Point Guard haben.
Ja, dazu ist ja auch der direkte Vergleich bei Göttingen, weil die beide Spiele gewonnen haben. Der Point Guard, den du angesprochen hast, ist Justin Jaworski, einer, der aus Neapel gekommen ist, von Napoli Basket, aus der italienischen Liga, dort schon ganz gut war. Ich habe lustigerweise von einem sehr gut informierten Kollegen gehört, schon zuvor gehört, dass der ein sehr guter Spieler sein soll, ohne dass er davor schon in Kontakt zu Heidelberg stand. Der hat mir das einfach mal so gesteckt, hat gesagt, das ist ein Player to watch, beobachte den mal ein bisschen. Und jetzt hat Heidelberg dort zugeschlagen. Würdest du sagen, wenn wir die beiden Teams gerade im Vergleich haben, dass Göttingen durch seine Nachverpflichtungen dort rausgeschafft hat, wo Heidelberg aktuell noch drinsteckt, weil die Nachverpflichtungen bei Heidelberg bisher halt gar nicht gezogen haben?
Ja, ist ein Argument. Also David DeJulius bei der BG Göttingen war eine Schlüsselnachverpflichtung. Seitdem der Typ hier ist, gewinnen die Spiele, die sie gewinnen sollten. Und er legt halt wieder 19, 7 und 8 auf. Und Heidelberg hat in der Zeit halt nach einem Point Guard gesucht. Jaworski ist jetzt schon der dritte in dieser Saison nach Mike McGurl und Justin Gray, der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Er hat es versucht. Er war kurz erst bei der Mannschaft, aber 4 von 19. Er hat direkt die große Scoring-Last bekommen im Angriff. 19 Abschlüsse in 30 Minuten. Ist halt, was die Ausbeute angeht, mäßig. Klar, sein erstes Spiel. Aber generell glaube ich, dass diese Nachverpflichtung, die Göttingen getätigt hat, ihnen extrem gut getan hat. Bei Heidelberg ist die Frage, wenn Jaworski jetzt der Spieler ist, der passt für das System von Ingo Freier, ob diese Verpflichtung nicht zu spät kam.
Jaworski mit 1 von 11 von der Dreierlinie. Das sind klassische 9%. Hat er da nicht so den Sahnetag. Aber ich glaube schon ein Spieler, der auf jeden Fall Heidelberg weiterhelfen kann. Ob er rechtzeitig gekommen ist, ist die Frage. Und ob er da überhaupt reinpasst jetzt in dieses System, ist die andere Frage. Das wird sich noch in den nächsten Wochen zeigen. Ich finde nur ein recht deutliches Zeichen auch in Richtung der Mannschaft, dass Jaworski kommt und das erste Spiel bestreitet, direkt in der Starting Five steht, fast 30 Minuten spielt auf der Point Guard Position. Du hast es gesagt, 19 Würfe bekommt von 76, die sie im gesamten Spiel hatten, also Viertel. Fast ein Viertel oder genau ein Viertel sogar, aller Würfe genommen hat. Und dazu ein Bennett Hund mit nur 9 Minuten auf dieser Point Guard Position. Nicky Würzner komplett zu Hause gelassen. Entscheidung von Ingo Freier, ihn nicht mitzunehmen. Muss irgendwas vorgefallen sein, was genau haben wir noch nicht gehört aus dem Hintergrund. Und auf der anderen Seite auch Elijah Childs, der ja aus Ludwigsburg gekommen ist im Januar. Auch der mit einem sehr hohen Shooting-Volumen für einen Power-Forward. 16 Würfe, die er nimmt, trifft nur 7 davon. Passen beide irgendwie so in dieses Heidelberger Bild. Viele Würfe, wenig Effizienz dabei. Man sieht ganz gut aus von den Zahlen her, von den Statistiken her. Childs macht 18 und 13, Jaworski macht 14 Punkte. Aber wenn man halt ein bisschen tiefer reinguckt und man muss noch gar nicht ganz tief in die Statistiken reingucken, dann sieht man schon, ja, dass es vielleicht jetzt doch nicht das absolute Sahnespiel war.
Der Kader ist auch einfach sehr dünn. Also diese erste 5 kann sich sehen lassen. Elijah Childs spielt eine exzellente Saison, seitdem er nach Heidelberg gegangen ist. Passt sehr gut mit Isaiah Whaley zusammen auf der großen Position. Jeff Carroll, der von den Heidelbergern ja schon aussortiert war, jetzt unter Ingo Freier zurückkam, der scheint auch so seine Rolle zu finden. Lassisi auch solide. Der neue Point Guard, das sind solide 5 Spieler, aber danach wird es halt schon deutlich dünner, was die Tiefe und auch die Qualität im Kader angeht. Und du hast Würzner angesprochen, das ist ein Spieler, der hat viel Energie gebracht. Der hat auch unter Ingo Freier schon Spiele gehabt, wo er 25, 30 Minuten gespielt hat. Den jetzt rauszunehmen, es gäbe nun mal Themen, die haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, sondern bleiben in der Kabine, wird Ingo Freier zitiert. Also da scheint wirklich was vorgefallen zu sein. Ja, Heidelberg mit den schlechtesten Karten im Kampf um den Klassenerhalt.
Ja, Göttingen jetzt, das können wir glaube ich so nochmal einordnend sagen, mit sehr guten Karten. Die haben jetzt 7 Siege geholt, scheinen relativ stabil, gerade mit DeJulius. Sie sind zwar defensiv immer noch die schlechteste Mannschaft mit einem absurden Defensivrating von fast 126 auf 100 Angriffe gerechnet, also Punkte, die sie kassieren, auf 100 Angriffe gerechnet. Aber dadurch, dass sie es halt offensiv ganz gut spielen, so mit die effizienteste Offensive sind in der unteren Tabellenhälfte, sogar im Vergleich mit Ulm dasselbe Offensivrating haben von über 116, damit retten sie es halt aktuell und schaffen es damit dann nicht weiter im Tabellenkeller ganz unten drin zu stecken. Lass uns etwas weiter hoch in der Tabelle gehen. Es gab das Duell zwischen dem FC Bayern Basketball und den Telekom Baskets Bonn. Lass uns erstmal kurz auf die Bonner eingehen, die keinen richtig guten Eindruck gemacht haben vom Energielevel her. Die kamen aus dieser Pause raus, war das erste Spiel für sie. Und sie waren nicht ready, um eine Mannschaft wie Bayern ärgern zu können, obwohl sie das im Hinspiel noch geschafft haben. Sie hatten die letzten 3 Ligaspiele saisonübergreifend gegen Bayern gewonnen. In diesem Fall haben sie recht deutlich verloren. 90-81 klingt besser, als es am Schluss war. Und was mir aufgefallen ist, ich war in München vor Ort und habe das Spiel kommentiert. Horold Frey ist kurzfristig ausgefallen mit Rückenproblemen. Und Thomas Kennedy hatte ziemlich schnell Foul Trouble. Und dann merkst du auch bei den Bonnern, dass sie gerade auf diesen Schlüsselpositionen dann schon recht dünn besetzt sind, gerade was das Thema Länge angeht. Turudic ja mit Rücken raus, auch auf unbestimmte Zeit, da weiß man noch nicht, wann er wieder zurückkommt. Und dann hast du nur Kennedy, der hat sofort Foul Trouble. Und dann wird's halt extrem schwer und extrem dünn auch auf der Bigman-Position, gerade wenn wir beim Thema Länge sind.
Ja, das stimmt. Aber du hast die Intensität angesprochen, dieses Bereitsein. Das war eigentlich ein guter Zeitpunkt für Bonn, die Bayern zu spielen. Die Bayern kamen aus dem Spiel am Mittwoch gegen Göttingen, am Freitag gegen Roter Stern in der Euroleague und dann nicht mal 48 Stunden später ohne Ibaka, ohne Francisco gegen Bonn. Aber das Ding war in der ersten Halbzeit schon durch. Die Bayern mit 20 weg. Ja, die Bonner waren nicht bereit genug und hängen jetzt auch wie Ludwigsburg, wie Vechta in diesem Pulk im Tabellenmittelfeld, wo sich auch Ulm rumschlägt. Das wird ein Hauen und Stechen geben um den direkten Playoff-Einzug, weil das die Teams sind, ja, die die größten Chancen wahrscheinlich haben auf die Plätze 5, 6, 7, 8.
Wir hatten es ja heute schon öfter vom Europapokal. Auch da sei euch heute Abend, wenn die Folge am Dienstagmorgen erscheint, also dann heute Abend Basketball Champions League mit den Bonnern, die in Istanbul spielen, bei Galatasaray, sollten sie dort gewinnen und Ludwigsburg gewinnt gleichzeitig gegen Dijon, dann sind beide deutschen Teams bereits im Viertelfinale und das nach 4 Spieltagen in der Zwischenrunde. 6 gibt's da insgesamt, also zur Einordnung. Das wäre eine sehr, sehr starke Leistung, aber natürlich auch ein tougher Spielplan. Sonntagabend in München, Dienstagabend dann in Istanbul, auch da keine 48 Stunden dazwischen. Mal gucken, wie ready die Bonner dann sind und ob Harald Frey dort vielleicht wieder zurückkehren kann, man wird das sehen. Für das Center-Problem haben sie eine Lösung, in Anführungsstrichen. Lars Thiemann wurde da verpflichtet, nicht der Bruder von Johannes Thiemann, aber eben der gleiche Nachname. Ist aktuell noch auf dem College, hat davor in der Pro A gespielt, unter anderem ist mit Leverkusen dort aufgestiegen, zumindest sportlich. Und glaube ich, eine ganz gute Ergänzung, großer Spieler mit deutschem Pass. Allerdings kommt der erst frisch vom College, dann nach der College-Saison. Man muss gucken, wie er sich da ans deutsche Level adaptiert. Aber auf jeden Fall einer, der nochmal Größe mitbringt, genauso wie Thomas Kennedy. Und wir kennen Ruhl Mors und wissen, dass er da im Normalfall ein Diamantenauge hat und entsprechend die richtigen Spieler dann verpflichten kann. Dann lass uns noch kurz über die Bayern sprechen. Ich war dort, ich habe es gesehen und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe diesen Gedanken nicht nur einmal im Kopf gehabt. Wer soll diesen FC Bayern Basketball stoppen in dieser Saison? Wenn du mit einem gehobenen Mittelklasse-Team, das die Bonner sind, also die sind für mich ein Team, das es in die Playoffs direkt schaffen kann, also eins der Top-6-Teams in der Liga. Klar, ohne Frey, okay. Aber wenn die Bayern ohne Ibaka, ohne Francisco, ohne Andi Obst, der sich beim Aufwärmen am hinteren Oberschenkel wohl gezerrt hat oder ähnliches, der also auch nicht gespielt hat, der auf der Bank saß, aber nicht gespielt hat und Bonga auch nicht gespielt hat, nachdem er am Freitag umgeknickt war, der wohl game-ready sein soll, aber auch Vorsichtsmaßnahme. Also die vier haben nicht gespielt und der FC Bayern ist dort, ja, es war ein Sonntagsspaziergang für die Bayern. Wer soll diese Bayern stoppen?
Ja, wenn sie auf Platz 1 in die Playoffs gehen, wonach es aktuell ja aussieht, ist das eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich sehe aktuell keine Mannschaft, keine deutsche Mannschaft, die die Bayern dreimal in einer Serie schlagen kann. Wir sehen es jetzt auch in der Siegesserie. Das sind 14 Siege in der BBL plus die 2 Siege im Pokal.
Drei sogar. Ja, Viertelfinale, Halbfinale, Finale fällt auch in diese Zone rein. Also 17. Sieg auf nationalem Parkett in Folge.
Ja. Die Bayern haben das letzte BBL-Spiel verloren.
12. November 2023.
Das sind jetzt ja, 3,5 Monate, wo sie ungeschlagen sind in der BBL. Da kommt bestimmt nochmal eine Niederlage dazu, vielleicht auch zwei. Aber in den Playoffs die Qualität, die Bayern haben und diese Tiefe und die Vielseitigkeit, ja, das ist aktuell absolute Spitze in der Liga und ich sehe kein Team, das sie dreimal schlagen kann. Kann sich natürlich alles noch ändern. Wir wissen nicht, wie sich die Saison weiterentwickelt, was mit Verletzungen passiert und so weiter, was in der Euroleague passiert. Aber die Bayern sind der absolute Top-Favorit auf die deutsche Meisterschaft.
Ja. Euroleague werden wir gleich nochmal ein bisschen besprechen mit den Bayern. Hinten raus dann noch. In diesem Falle soll es das mit den Bayern gewesen sein. Wie gesagt, breiter Kader, den auch diese Hochbelastung aus 3 Spielen in 5 Tagen nicht weiter stört. Die spielen einen super souveränen Basketball und das, was ich noch gesagt habe in Richtung Coach of the Year, zu dem Zeitpunkt habe ich das wirklich so gesehen, dass Pablo Laso da das Maximum noch nicht rausholt aus dieser Mannschaft, aber man sieht langsam, welches Selbstbewusstsein er diesem Team eingepflanzt hat über die letzten Wochen und Monate, mit welcher Selbstverständlichkeit die scoren, als Mannschaft zusammenspielen, sich nicht in 1-gegen-1-Situationen verstricken, sondern in der Hauptsache den Ball laufen lassen, von links nach rechts im Spielfeld, dass sie sowohl hartes Pick-and-Roll spielen können, als auch ein gutes Pick-and-Pop, dass sie die Verticality haben, um Alley-oop-Anspiele zu machen, dass sie die Zauberer haben, die auch mal im 1 gegen 1 finishen können und müssen. Natürlich, irgendwann Broken Play da ist, in Persona von Carson Edwards, der vielleicht noch sogar am wenigsten, aber Sylvain Francisco, Nick Weiler-Bepp, der mal einen wilden Dreier draufknallen kann, Vladimir Lucic sowieso, der noch nicht in Topform ist, aber trotzdem schon den Bayern extrem weiterhilft. Also sie haben eigentlich alles, um ein Meisterteam in der BBL zu bilden, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die in der Regular Season noch irgendwo ein Spiel verlieren, weil mit dem Selbstbewusstsein, mit dem die aktuell unterwegs sind, wie stark die auch im Shotmaking sind, das ist wirklich, das wird schwer zu bremsen sein. Muss man, glaube ich, neidlos anerkennen von allen anderen Standorten. Dann lass uns noch das letzte Spiel behandeln. Alba Berlin gegen die EWE Baskets Oldenburg. Ah, übrigens, noch kleiner Nachtrag zu Bonn gegen Bayern. Erfreuliche Nachricht, Flo Koch ist wieder zurück. Der hat's nach 2 Jahren wieder zurück in die BBL geschafft, war ja da den Umweg über die Pro B gegangen und dann lange verletzt gewesen, ebenfalls am Rücken, wenn ich es richtig weiß, und ist jetzt eben wieder zurück, hat das erste Spiel gegen den FC Bayern gemacht, direkt mal einen Dreier getroffen. Das noch das letzte zu diesem Spiel.
Gute Denn Überleitung. Auch bei,
genau,
ich glaube, du wolltest Alba die gleiche Brücke bauen. Oldenburg. Auch da gibt es genau, einen Rückkehrer, nämlich Alen Pjanic.
Wir sind einfach Brückenbauer.
Wir sind einfach die Brückenbauer. Alen Pjanic ist zurück. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Nachricht für die EWE Baskets, die langsam aus dieser Misere mit diesen zahlreichen Verletzungen rauskommen, allerdings in Berlin keine Chance hatten.
Warum?
Warum? Ja, weil sie viel zu viele Fehler gemacht haben. Also, das war generell ein sehr, sehr merkwürdiges Basketballspiel. Beide Teams mit unfassbar vielen Ballverlusten.
Oldenburg 43 insgesamt.
23, genau, die Berliner 20. Extrem ruppig, extrem hart teilweise auch. Unnötig hart. Also da wurde provoziert auf beiden Seiten. Dann kam hier ein Rempler, hier ein Schubser da, Trash-Talk. Also ganz wenig Spielfluss. Ja, Berlin hat sich dann durchgesetzt verdientermaßen. Einfach weil Oldenburg erstens zu viele Ballverluste hatte, das haben wir gesehen, aber auch völlig eine Dysbalance, was das Shooting und das Inside-Scoring angeht. Also die haben fast nur von draußen drauf geworfen, keinerlei Post-Up-Spiel, und so gewinnst du gegen ein Euroleague-Team wie Alba Berlin nicht.
Ja, Oldenburg trotzdem auf dem aufsteigenden Ast, finde ich. Gerade was das Energielevel angeht, sie haben wieder die Manpower, wie du schon richtig gesagt hast, mit den entsprechenden Typen auch, die auch einfach Körper haben, die Aggressivität haben. Das ist so dieses Spielsystem, über das wir auch oft gesprochen haben, von Pedro Calles, dass das einfach beinhaltet. Und jetzt haben sie eben auch wieder die Power. Ich finde vor allem Sean D. Brown, die Nachverpflichtung von ihm hat dann nochmal so einen Turn gegeben für die Oldenburger, jetzt also wieder auf diesen aufsteigenden Ast zu kommen.
Ja, wenn wir bei Platz 11 von einem aufsteigenden Ast sprechen darf.
Ja.
Es ist schon irgendwie, ich finde es spielerisch schon ziemlich mau, was Oldenburg liefert. Ja, sie spielen mit dieser Intensität. Du weißt, dass du das bekommst, wenn du Pedro Calles einkaufst. Aber offensiv ist das schon sehr viel auf individuelle Klasse ausgelegt. Und ein Wheezy Russell ist halt nicht aktuell in dieser absoluten Gala-Form, dass er einfach alleine für sich kreiert und dann 30 Punkte macht. Das hat er aktuell nicht, und das ist mir spielerisch aktuell zu wenig. Und ich sehe auch von diesem Intensitätsansatz, den Pedro Calles ja auch fährt, Teams in der Liga, die einen ähnlichen Ansatz haben, Ludwigsburg, Chemnitz, die damit deutlich besser fahren, die das meiner Ansicht nach auch besser machen. Und Platz 11 sollte definitiv nicht der Maßstab sein, gemessen auch an den finanziellen Möglichkeiten, die die Oldenburger haben. Also da muss schon noch ein Push kommen, damit es auf jeden Fall in die Play-Ins zumindest geht.
Ja, die Play-Ins sind möglich. Wahrscheinlich ist es, dass sie auf Platz 9 oder 10 landen, weil Platz 8 dann doch schon ein gehöriges Stück weit weg ist. Das sind ganze 4 Siege, die sie da aktuell von Bonn trennen. Und das bei noch 12 ausstehenden Spielen müssen sie 4-mal öfter gewinnen als Bonn. Ich weiß gar nicht, ob es das Duell schon 2-mal gab, aus dem Kopf auswendig. Also wer da einen direkten Vergleich hat. Aber alleine, dass es 4 Spiele Unterschied sind, zeigt schon, dass da einfach eine Lücke klafft und dass höchstwahrscheinlich Oldenburg, wenn sie in die Play-Ins kommen, dann auf Platz 9 oder 10 einlaufen werden. Und das wird dann richtig knackig, weil da musst du das erste Spiel definitiv gewinnen und im zweiten Spiel dich dann auch nochmal beweisen. Also das sollte schon, das wird dann echt sportlich für die Oldenburger hinten raus. Alba Berlin ist, ja, ungewohnt würde ich nicht sagen, aber sehr stabil, oder?
Boah, ich finde es überhaupt nicht stabil.
Nee?
Also wenn du dir dieses Euroleague-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv vor ein paar Tagen angeschaut hast,
das ich hatte mich jetzt auf die Liga konzentriert.
Ja, in der Liga, ja. Das, glaube ich, zeigt aber auch, das ist ein anderes Thema, dass die Qualität in der Liga zwischen den beiden Euroleague-Teams und dem Rest schon teilweise extrem weit auseinanderklafft. Weil wenn man gesehen hat, wie chancenlos Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv war. Man kann gegen die verlieren, keine Frage. Aber irgendwie in der ersten Halbzeit 20 von 22 Zweiern zuzulassen, also komplett auseinandergenommen zu werden, boah, man ist Letzter in der Euroleague. In der BBL, ja, 5 Niederlagen. Das ist ein solider Sieg gegen Oldenburg, zumindest was das Ergebnis angeht. Spielerisch war das auch wieder mit 20 Turnovern in einem Heimspiel. Ja, 4. Sieg in Folge. Ich glaube, das ist das, was zählt, was die Berliner auch Positives mitnehmen. Procida ist jetzt verletzt, erstmal raus ein paar Wochen. Das tut dem Team, glaube ich, schon weh. Olindi ist dafür zurück. Das tut dem Team wiederum gut, aber die müssen schon noch deutlich zulegen, um einen tieferen Playoff-Run dann zu starten.
Okay, dann war's das jetzt erstmal mit dem BBL-Spieltag. Wir haben euch alle Teams mal nach der Länderspielpause so ein bisschen eingeordnet, geguckt, wo es da aktuell hingehen könnte, wie es da im Moment läuft. Und dann kommen wir jetzt wie immer zur Starting Five. Und hier ist für euch
die Big Starting Five.
Robert, die Big Starting Five, wen hast du am Start?
Wir gehen auf der 1 mit Javon Graves, Topscorer für die MHP Riesen Ludwigsburg. Nicht unverantwortlich für diesen Lauf im letzten Viertel, wird Alexander Reil gesagt. Man ist, glaube ich, mit dem kann man auch nicht ganz unzufrieden sein.
Maßlos unzufrieden sein.
Der spielt echt eine gute Saison. Dann haben wir Jonathan Stoth auf der 2. Nicht Charles Callison. Ich fand Stoth noch wichtiger in diesem Spiel für den MBC. Zach Seljas aus Würzburg auf der 3. Mal wieder so ein bisschen Stammgast auf der Small-Forward-Position, aber er macht einfach einen exzellenten Job. Dann haben wir Justin Bean von Alba Berlin. 12, 7 und 3 aufgelegt. Sehr, sehr solide Zahlen für den US-Amerikaner. Und auf der 5 Starting Center des Spieltags Philipp Stanic aus Bamberg war, glaube ich, effektivster Akteur. Auch wenn er nicht Topscorer war, das war Zach Copeland, aber er hat eine extrem solide Leistung gebracht. Graves, Stove, Seljas, Bean und Stanic, Starting 5 des aktuellen Spieltags.
Auch nicht weiter verwunderlich, dass gegen Tübingen dann ein Big Man in die Starting 5 gewählt wird, übrigens. Okay, das war's dann mit der Starting Five. Robert, dann gibt's jetzt als nächstes für euch den Tipico-Tipp der Woche und hier kommt der kurze Einspieler.
Der Tipico-Tipp der Woche.
Okay, Robert, was haben wir uns diesmal ausgesucht? Wie viel setzen wir?
Ja, aktuell haben wir im Kontostand zunächst mal genau 80 Euro gerade hinaus hinweg. Und wir haben uns ein Kellerduell ausgesucht, Stacki, für den kommenden Spieltag, weil da eine extrem viel Spannung einfach drin ist in diesen Spielen im Tabellenkeller, nämlich den MBC gegen Tübingen. Für Tübingen so ein Spiel zu Hause, wenn du die Klasse halten willst, könnte man das schon gewinnen. Der MBC aber wirklich mit einer deutlichen Aufwärtstendenz in seinen Leistungen. Und darum haben wir uns entschieden, 10 Euro auf den Auswärtssieg des Centanix MBC in Tübingen zu setzen.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Das war's dann mit unserem kleinen Werbeblock, dem Tipico-Tipp der Woche. Und damit gehen wir dann zunächst mal rüber zum nächsten Thema und zwar zu einem deutschen Nationalspieler.
Das Big Spotlight.
Jetzt kommen wir zu einem jungen Mann, über den wir schon in den vergangenen Wochen häufiger gesprochen haben, weil er einer der wenigen Lichtblicke im letzten Nazio-Fenster war. Oscar da Silva. Und weil der auch abseits des Courts schlaue Entscheidungen trifft, haben wir mit ihm in der aktuellen Printausgabe ein langes Interview über Geld im Sport geführt. Mega interessant, weil Oscar nicht nur ein 1er-Abi hat und einen Stanford-Abschluss, er ist auch Testimonial bei der Commerzbank und damit quasi Experte für Wealth Management, also den smarten Umgang mit Vermögen. Was Geld in der Kabine für eine Rolle spielt und wie er selbst mit seinem Gehalt umgeht, hat er Big-Chefredakteur Martin Fünkele erzählt. Hier könnt ihr reinhören. Viel Spaß dabei.
Du hast deinen ersten Profivertrag relativ spät abgeschlossen mit 21. Du warst 4 Jahre auf dem College. Davor durftest du natürlich kein Profi sein. Wie war das damals? Ich meine, du hast für kleines Geld in Ludwigsburg unterschrieben, aber es war ein erster Profivertrag. Hast du das damals gefeiert und gesagt so, ey, geil, jetzt bin ich Profi?
Ja, es ist was anderes auf jeden Fall. Vor allem auch der Moment, wenn man das erste Mal, wenn man das erste Mal dann so Gehalt überwiesen bekommt und sowas, ist irgendwie, ist ein sehr, sehr merkwürdiger Moment. Und ich weiß nicht, ich meine, am Ende des Tages hat sich mein Leben dadurch jetzt nicht groß verändert. Ich habe trotzdem weiter Basketball gespielt oder mir gearbeitet und ich habe, glaube ich, von Natur aus jetzt nicht so einen riesen Hang zu materiellem Zeug, so Goldketten und sowas. oder will Party machen mit Freunden oder sowas. Deswegen hat sich das auf meinen Lebensstil jetzt nicht so großartig ausgewirkt, würde ich sagen. Aber ja, diese Realisation, dass man mit seinem Hobby doch dann gut Geld verdient, ist ein lustiger Moment gewesen auf jeden Fall, der mir auch im Kopf geblieben ist.
Also mit jedem Ami, mit dem ich spreche über seinen ersten Vertrag und den ich frage, was hast du hier gekauft, die wissen das sofort. Die sagen dir eigentlich fast immer, keine Ahnung, je nachdem wie groß der Paycheck war, manchmal ist es ein Haus für die Mom oder hast du dir irgendwas geleistet?
Ich habe gespart in erster Linie für meinen Sommer in Amerika. Ich habe ja meine Pre-Draft-Geschichten dann in Amerika noch gemacht und wollte mir da Geld auf die Seite legen. Also auch ein bisschen mit Motivation dafür, in Ludwigsburg zu unterschreiben, dass ich da ein bisschen Polster habe für den Sommer. Und weiß nicht, der Sommer war dann auch relativ geschäftig. Deswegen, ich habe jetzt keine großen Urlaube gemacht oder solche Sachen. Also ich wüsste jetzt nicht, um ehrlich zu sein, wofür, außer für Basketballgeschichten, da das Geld rausgegangen ist, um ehrlich zu sein.
Zwar deine nächste Station war Alba. Ich will überhaupt nicht auf Details eingehen, aber ich bin mir sicher, der Paycheck war ein bisschen besser als in Lugo. Macht das was mit dem Selbstbewusstsein von einem Spieler, wenn du realisierst, ey, dass mein Club ordentlich Kohle in mich investiert? Macht das was mit dir als Spieler? Ist das ein Ding, wo du sagst, ey, cool, das ist ein Respektsgefühl und das macht mich selber irgendwie ein bisschen stärker?
Ich glaube, kurzfristig vielleicht gibt es so ein bisschen, denk mal ein bisschen drüber nach und sieht, dass der Verein Vertrauen in einen setzt und auf einen bauen möchte. Aber am Ende des Tages, glaube ich, zieht man das meiste Selbstbewusstsein als Basketballer vor dem Basketballspielen und nicht davon, wenn man einmal im Monat Geld überwiesen bekommt. Deswegen würde ich eher, was Selbstbewusstsein angeht, eher auf die sportliche Schiene deuten als aufs Bankkonto.
Wie ist grundsätzlich dein Verhältnis zu Kohle? Bist du jemand, der, dem das wurscht ist? Bist du jemand, der sparsam ist oder wie gehst du mit Geld um?
Ich versuche vernünftig und smart damit umzugehen. Ich versuche mir jetzt während der wenigen Jahre, die ich habe, wo ich mit Basketball Geld verdienen kann, mir ein Polster anzulegen und meine Finanzen so aufzubauen, dass sie mich weiter in die Zukunft tragen, also auch über meine Basketballkarriere hinaus. Und genau, also ich natürlich gönne ich mir, also am liebsten würde ich sagen, am ehesten gebe ich Geld aus für Erlebnisse, sei es mit Freunden, sei es irgendwie mit Essen gehen oder in Urlaub fahren oder was auch immer. Wie gesagt, zu materiellen Dingen habe ich nicht so einen Riesenhang. würde ich mal von mir behaupten. Und genau, ich glaube, es gilt halt durch gute Beratung und zweitens durch gute Bildung, dieses Zeitfenster aus finanzieller Sicht möglichst gut auszunutzen, um sich für die Zukunft auch gut aufzustellen.
Spielt das Gehalt im Lockerroom irgendwie eine Rolle?
Nee, gar nicht, eigentlich. Scherzenshalber vielleicht manchmal bei denen, die Großverdiener waren in der NBA oder so, dass man dann sagt, ja, jetzt komm, kannst du mir mal am Flughafen Wasser zahlen, nachdem du 50 Millionen der NBA verdient hast. So. Aber nee, darüber hinaus nicht wirklich.
So viel also zu Oscar da Silva. Den kompletten Text bekommt ihr bei uns im Heft. Den Link zum Heft verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Da könnt ihr dann nochmal reingucken und auf unserer Homepage das aktuelle Heft bestellen, solltet ihr es noch nicht abonniert haben, was ihr sowieso getan haben solltet. Aber falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr dort das Heft bestellen. Unter anderem mit dem ausführlichen Interview mit Oscar da Silva. Das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Den Rest hört ihr dann, beziehungsweise lest ihr dann bei uns im Heft. Das also dazu. Big Spotlight hätten wir damit auch abgehakt. Dann haben wir nur noch ein Thema zum Schluss, Robert, und zwar die Euroleague und der FC Bayern Basketball. Wir haben es euch vorhin schon mal angekündigt, dass wir darüber jetzt noch einmal kurz sprechen. Denn mit dem Sieg über Roter Stern Belgrad am vergangenen Freitag hat der FC Bayern wieder realistische Chancen auf die Play-Ins. Und wir wollen euch mal ganz kurz aufzeigen, was für Szenarien bis dahin passieren müssen, dass die Bayerns dann doch noch in die Postseason in der Euroleague schaffen. Robert, hol uns kurz ab. Sieg gegen Roter Stern Belgrad verdient, war gut, war wichtig und war der letzte Strohhalm sozusagen, an dem sich der FC Bayern festklammern konnte, oder?
Ja, ich habe genau das Pablo Laso auch gefragt nach dem Spiel und er meinte, ja, die Euroleague ist einfach unberechenbar. Du gehst vor der Saison so den Spielplan durch und denkst, ah ja, das gewinnen wir und das gewinnen wir auch und da verlieren wir wahrscheinlich und da verlieren wir auch und am Schluss kommen wir auf Platz so und so raus. So funktioniert diese Liga einfach nicht. Das ist einfach völlig offen. Die Bayern aktuell jetzt mit einer Bilanz 12 Siege, 15 Niederlagen auf Rang 12. Dieser angestrebte 10. Platz wird aktuell besetzt von Valencia. Die haben einen Sieg mehr, die stehen bei 13, 14. Die Bayern werden sich immer noch in den Allerwertesten beißen, dass sie dieses Heimspiel gegen Asvel vergeigt haben. Das, glaube ich, darf man wirklich so sagen, gegen den Tabellen 17. Weil dann wären sie konjunktiv natürlich jetzt schon vielleicht auf Platz 10. Genau das ist diese Krux an diesem Wettbewerb. Es gibt Spiele, du kannst sie nicht planen. Und jetzt haben die Bayern eben vor der Brust in dieser Woche ein Auswärtsspiel bei Anadolu Efes. Die sind 15. nur. Danach geht's zu Hause, meine ich, gegen Žalgiris Kaunas. Die Rückkehr von Andrea Cinquieri, die sind 14. Und danach geht's gegen Valencia. Die sind aktuell mit einem Sieg mehr auf der 10. Das sind drei Spiele für die Bayern. Ich glaube, wenn die drei durch sind, lässt sich deutlich mehr sagen, wohin die Reise gehen wird. Wenn sie da wirklich zwei oder drei holen, wer weiß. Also von den vergangenen, verbleibenden 7 Spielen, 5 Siege, sollten es sein, dann wäre es eine ausgeglichene Bilanz von 17-17. Das könnte reichen, weil die Bayern, was direkte Vergleiche angeht, wirklich gut aufgestellt sind. Sie haben ihn gegen Partizan gewonnen. Sie könnten ihn gegen Valencia gewinnen, wenn sie da das Rückspiel gewinnen. Sie haben ihn gewonnen gegen Roter Stern. Wenn sie Efes und Kaunas schlagen, hätten sie auch diese direkten Vergleiche wahrscheinlich in der Tasche. Also dann stünden sie schon gut da, aber du hörst das, Stucky, es ist Konjunktiv über Konjunktiv, aber die Euroleague, glaube ich, macht jetzt schon richtig Bock in dieser finalen Saisonphase.
Ja, also die drei Spiele jeweils in der Einzelspielwoche, danach gibt es dann die Doppelspielwochen. Also in den nächsten 3 Wochen wird sich sehr vieles entscheiden. Was wichtig ist, ist, dass wir noch keinen Haken an die Euroleague-Saison des FC Bayern Basketball dran machen können, was natürlich super ist, weil wir, wie ihr es schon rausgehört habt, allen unseren Teams da die Daumen drücken auf internationalem Wettbewerb, die aus der BBL kommen, sowohl in der Euroleague als auch im Eurocup bei den Ulmern, als auch in der Basketball Champions League bei Ludwigsburg und Bonn und genauso auch im FIBA Europe Cup bei den Niners aus Chemnitz. Da ist überall Feuer drin, da sind überall die ersten Frühlingsgefühle oder wie wir es genannt haben, ein Hauch von Sommer, weil es eben jetzt schon auf die ersten Spiele absolut drauf ankommt in den nächsten Wochen, entscheidet sich in der Euroleague, im Eurocup, in der Basketball Champions League und auch im FIBA Europe Cup, dann wie es weitergeht für die deutschen Mannschaften, wie die da weiterhin unterwegs sind. Und je mehr deutsche Mannschaften sich dort verabschieden, desto kompetitiver wird dann, glaube ich, auch in den Wochen danach die BBL, weil eben die Konzentration dann sehr stark auf den nationalen Wettbewerb ist, auf die Platzierung in den Playoffs und einzig und allein nur noch darauf ist. Und das macht das Ganze dann natürlich dann nochmal hochwertiger, nochmal spannender. Und dann dürfen wir sehr gespannt sein, wer sich dann wie für die Playoffs qualifiziert. Da kommt es auf die einzelnen Positionen an. Wer sich wie für die Play-Ins qualifiziert, haben wir auch gerade schon mal kurz angerissen. Das wird auch nochmal eine spannende Angelegenheit und der Abstiegskampf bleibt sowieso spannend. Also die komplette Liga ist eigentlich hochspannend. Das schätze ich an der BBL. Du auch?
Absolut. Dieser Play-In-Modus, glaube ich, tut der Liga schon gut und du hast es angesprochen. Der Kampf einfach um die Platzierung. Es ist unglaublich eng, ob du direkt in die Playoffs gehst oder in diese Play-Ins musst. Da kommt es um ein, zwei Siege um die Ecke, da kannst du dir nichts leisten, du kannst dir keinen Fehler leisten. Das gilt auch in der Euroleague. Also bis auf Asvel und Alba Berlin und vielleicht ganz vorne Real Madrid spielt jedes Team um eine klasse Platzierung. Da hat jedes Team noch Chancen, nach oben, nach unten. Und das gilt auch für die BBL. Extrem spannend im Tabellenkeller, spannend an der Spitze in diesem vorderen Mittelfeld ganz eng. Also das wären tolle Wochen, die uns jetzt bevorstehen.
Ja, ein Hauch von Sommer, ab da geht's ja dann so richtig los. Jetzt haben wir erstmal den meteorologischen Frühlingsanfang gehabt und das merkt man natürlich dann auch im Basketball. Ab jetzt gilt's in Richtung Topleistung sich zu orientieren, dass dann vielleicht so ein Wunder geschieht wie letztes Jahr mit Ulm in den Playoffs. Da hat uns der Tommy Klepper auch einiges dazu erzählt. Das war's für diese Woche von Big Post Game. Danke, dass ihr so lange mit am Start wart, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr wart wie immer unterhalten und informiert. Robert, und dann würde ich sagen, wir hören uns kommende Woche wieder, ne?
So tun wir es, so machen wir es, so ist es. In diesem Sinne, schöne Basketballwoche, bleibt uns gewogen und bis bald.
Und bleibt sportlich. Bis dann, ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.